Hallo, und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly, dem neuen wöchentlichen Podcast von Jacobin. Mein Name ist Lauren Balhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und seit ein paar Wochen nun auch der Host dieses Podcasts. Heute sprechen wir über einen anderen Teil der Welt, nämlich über die Republik Georgien, wo seit Wochen tausende Menschen auf die Straße gehen gegen ein Gesetzesvorhaben der Regierung, das NGOs, die Geld von ausländischen Geldgebern bekommen, dazu verpflichten sollte, sich registrieren zu lassen. Gegner dieses sogenannten Agentengesetzes, sowohl in Georgien als auch in Europa, sehen es als eine politische Richtungsentscheidung zugunsten Russlands, obwohl Georgien selber seit 2008 gar keine diplomatischen Beziehungen mehr mit Russland pflegt. Hier wird, so der gängige Darstellung, die Werten des freien Westens mal wieder verteidigt gegen die Versuche eines eurasischen Autoritarismus. Ursula von der Leyen zum Beispiel begrüßte die Demonstrationen und appellierte an das Land, auf seinem europäischen Weg zu bleiben und sich für eine Zukunft in der EU zu entscheiden. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages und ehemaliges Mitglied des SPD-Parteivorstands, Michael Roth, kündigte gleich eine Reise nach Tiflis an für nächste Woche, um die wahre Hauptstadt des Kontinents zu besuchen. Ein Slogan, das sich nun auch auf Graffitis in Georgien befindet. Doch unser heutiger Gast sieht das Ganze etwas komplizierter. Almut Rochowanski hat diese Woche einen Artikel in Jacobin veröffentlicht, zusammen mit der georgischen Gewerkschaftsaktivistin Sopo Djaparidze, in dem die beiden argumentieren, dass Georgien durchaus ein Problem hat mit NGOs, die Geld aus dem Ausland bekommen und großen Einfluss auf die dortige Politik ausüben. Doch das Gesetz wird das Problem, das sie besprechen, nicht lösen und soll es auch gar nicht. Dennoch ist die Unterteilung in russische Agenten auf der einen Seite und freiheitsliebenden jungen Menschen auf der anderen Seite schlicht eine falsche Darstellung der Sachlage. Wir sprechen gleich mit ihr über die Proteste in Tiflis und die europäische Wahrnehmung davon, aber auch grundsätzlicher über was passiert mit einer Gesellschaft, wenn ganze gesellschaftliche Aufgabenbereiche, die traditionell dem Staat überlassen werden, an NGOs und die sogenannte Zivilgesellschaft ausgelagert werden. Ja. Wir sind zurück mit Almut Rochowanski. Danke schon mal, Almut, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Bitte gerne, mit Vergnügen.
Ich würde gerne anfangen mit deinem Artikel selbst und so ein bisschen die Kontroverse, die er ausgelöst hat. Eure Artikel oder der Anlass dafür waren ja die Proteste in Tiflis, die immer noch andauern, schon seit Wochen, wo tausende Menschen gegen das sogenannte Agentengesetz protestieren, dass NGOs im Land die Geld aus dem Ausland bekommen, dazu verpflichten sollten, sich registrieren zu lassen bei der Ge Regierung. Hier in Deutschland, aber auch anderswo in internationalen Medien, wird das Gesetz oft als das sogenannte russische Gesetz dargestellt und vor allem als ein Versuch, die sehr lebendige georgische Zivilgesellschaft zu unterbinden oder zumindest politisch einzuschränken. Ihr wiederum habt in eurem Text argumentiert, dass es durchaus ein Problem gibt in Georgien mit NGOs, die aus dem Ausland finanziert werden und großen Einfluss auf die Politik nehmen, habt aber argumentiert, dass dieses Gesetz quasi dieses Problem nicht lösen wird oder dem Ziel nicht gerecht wird. Kannst du vielleicht zuerst einfach ein paar Hintergründe zu den Protest sagen und auch zu eurem Argument, wie dieses Gesetz wirklich zu bewerten ist?
Ja, also es ist sehr kompliziert, aber ich probiere es mal einfach zu machen. Also wir haben den Artikel eigentlich nicht wegen der Proteste geschrieben, sondern wegen der sehr oberflächlichen, sehr verzerrenden und sagen wir mal sehr bequemen Berichterstattung darüber im Westen, die eigentlich sich im Wesentlichen von der Propaganda gewisser Parteien dort vor Ort nicht unterscheidet. Und nachdem wir als Europäer also dort eine sehr große Rolle spielen, nicht? Das ist unser Problem. Das haben wir mitverursacht. Haben wir uns gedacht, ja, so geht das nicht. Wir müssen ein bisschen diesen Diskurs zurechtrücken. Die Reaktion war dann sehr unerwartet, weil, sagen wir mal, alles das, was wir in diesem Artikel gesagt haben, ist eigentlich hinter verschlossenen Türen um den Küchentisch herum in Gesprächen unter NGOs, unter Aktivisten, so wie uns, nicht kontroversiell. Also wir reden eigentlich die ganze Zeit darüber. Es wäre auch in anderen Ländern, sagen wir mal, nicht kontroversiell. Aber eben in diesem spezifischen Kontext, wenn man es öffentlich sagt, wird es dann kontroversiell. Und
Aber kannst du
ja, wie gesagt,
vielleicht sagen, was daran so kontrovers ist?
naja, kontroversiell, kontrovers daran ist, dass man einen akzeptierten Diskurs hinterfragt, der derzeit sehr, sagen wir mal, von vielen als sehr existenziell gesehen wird, vom Westen existenziell gesehen wird, für sozusagen die derzeitige geopolitische Positionierung, wo wir also uns, wo der Westen eben versucht, diese Primacy, also diese Unipolarität zu erhalten, mit allen Mitteln, wie es geht, mehr schlecht als recht. Und in Georgien und in Ländern wie Georgien geht es eben um ganz, also man versucht es in eine richtungsweisende Frage zu herum um zu interpretieren, was es aber eigentlich nicht ist. Also es geht sowohl die Proteste in Georgien als auch die Opposition, als auch die Gründe der Regierung, dieses Gesetz vorzuschlagen, gehen eigentlich nicht um das, was in diesem Gesetz drinnen steht. Also wie du auch gemeint hast, das ist das sogenannte, du hast gesagt, einerseits ist es das sogenannte Agentengesetz, als das wird es hier bei uns im Westen Bericht erstattet. Im georgischen Diskurs von der Opposition und den Protestierenden wird es das russische Gesetz benannt. Und das ist sehr wichtig, das ist so ein Propagandalabel, nicht? Also das ist sehr toxisch und deswegen funktioniert das auch sehr gut. Wenn die NGOs und die Opposition in Georgien den jungen Leuten gesagt hätten, es geht in diesem Gesetz um die Finanzierung der NGOs, dann würde dort keiner auf der Straße auftauchen. Weil die NGOs, also in Georgien wird sehr viel Meinungsumfragen werden gemacht. Also wir wissen sehr genau, wie die georgische Gesellschaft tickt. Und da wird schon seit vielen Jahren ganz deutlich gezeigt, dass sie den NGOs eigentlich überhaupt nicht traut. Also die sind ganz unten auf der Liste von Institutionen, denen sie trauen. Und oben auf der Liste ist die Kirche, aber interessanterweise auch die Polizei. Auch viele Leute, die zu den Protesten gehen, sagen ganz ungefragt, also ich bin nicht hier wegen diesem NGO-Gesetz oder wegen den NGOs, die sind mir völlig egal. Hier geht es um was anderes. Mir wurde gesagt, davon hängt es ab, ob wir in die EU kommen oder nicht.
Okay, und würdest du sagen, dass sie damit auch eine Mehrheit der Georgier repräsentieren?
Also eine sehr große und stabile und wahrscheinlich größere Mehrheit als überhaupt je in einem EU-Beitrittskandidat der Georgier ist für den EU-Beitritt. Das sind 80%. Aber nicht alle 80% stehen hinter diesen Protesten. Also ein großer Teil der Gesellschaft, vor allem Leute, die nicht besonders jung sind, also Mittelalter und ältere Leute, Menschen aus dem Land, Menschen aus konservativeren Schichten, oder sagen wir auch Leute, die einfach sich mit größeren Problemen in ihrem Alltag herumschlagen müssen, stehen nicht hinter diesen Protesten und sind sehr indifferent. Also sie sehen das eher als eine Ablenkung. Es ist gerade eben erst passiert, die konkreten Meinungsumfragen dazu haben wir nicht. Aber was wir haben, ist also anekdotisches Material aus Gesprächen mit Menschen, vor allem Aktivisten vor Ort, die also mit den, sagen wir, weniger weit gesehenen Bevölkerungsschichten zu tun haben, die sagen, dass denen das eigentlich ziemlich egal ist und dass die das eher für, sie fürchten sich vor Chaos und sozusagen Staatskollaps und solchen Dingen. Also sie sind nicht sehr glücklich darüber, dass es diese Proteste gibt. Und sie wollen auch doch mehrheitlich in die EU. Natürlich, die Gründe, warum Leute Georgien in die EU wollen, sind sehr vielfältig, aber sie sind sehr leidenschaftlich. Also die große Befürwortung des EU-Beitritts gibt es schon. Das ist gar keine Frage.
Ja, dann lass uns vielleicht zuerst noch einen Schritt zurücknehmen. Du hattest am Anfang gesagt, ihr habt diesen Artikel unter anderem auch deswegen geschrieben, weil wir, ich nehme an, du meinst damit den Westen, auch dieses Problem mit verursacht hat. Also was ist das Problem und was steht dann wirklich in dem Gesetz drin? Also wie sollte angeblich dieses Gesetz das Problem lindern zumindest?
Naja, also, sagen wir mal, es ist ein Gesetz, das eigentlich das Problem an sich nicht wirklich lindern wird. Es trifft irgendwie so auf der Zielscheibe ziemlich weit daneben. Und ein weiteres Problem ist, dass man eigentlich das Problem an sich durch ein einfaches Gesetz vor Ort nicht wirklich lösen kann, weil hier eben internationale Akteure beteiligt sind. Und gegen die kann Georgien ja nicht so einfach ein Gesetz erlassen, vor allem weil es mit diesen internationalen Akteuren nach wie vor enge und eigentlich sehr gute Beziehungen und sehr intensive Beziehungen hat, und zwar schon seit 30 Jahren. Es geht im Gesetz darum, dass alle NGOs, die mehr als 20% ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, das sind so gut wie alle in Georgien, müssen sich anmelden und müssen sich selbst registrieren lassen als Akteure unter ausländischem Einfluss. Also nicht mal als Agenten, weil das Wort ist sehr negativ besetzt und das ist oft ein Vorwurf, der gemacht wird, sondern einfach nur als Akteure unter ausländischem Einfluss. Das an sich wäre wahrscheinlich für viele kein Problem, aber viele NGOs und ihre Befürworter und Partner sehen das als einen ersten Schritt in eine weitere Unterdrückung, die dann auf diesem Gesetz aufbauen würde. Das ist also relativ spekulativ. In einigen Ländern haben solche Gesetze zu einer Erweiterung und Unterdrückung geführt. In anderen Ländern, die solche Gesetze angenommen haben, aber einfach nicht. Man muss dazu wissen, es wird eben als russisches Gesetz betitelt. Es ist ganz anders formuliert und konzipiert, dieses Gesetz, als das russische Gesetz, das aus dem Jahr 2012 stammt. Das liegt daran, dass, also wie man immer so sagt, all politics is local. Politik ist immer, es geht immer um das, was vor Ort passiert. Es geht ja um eine spezifisch georgische Situation. In Georgien hat ausländische Entwicklungsfinanzierung und unter anderem auch also spezifisch für Demokratie und Rechtsstaat und so weiter, spielt seit circa einem Vierteljahrhundert eine Riesenrolle in diesem Land. Das sind ganz enorme Gelder. Für ein Jahrzehnt ungefähr war Georgien überhaupt eines der größten Pro-Kopf-Bezieher von Entwicklungshilfe. Und jetzt sind sie auf einem stabil sehr hohen Plateau, das eigentlich viel zu hoch ist für ein Land, das also so materiell aufgestellt ist wie Georgien. Und als Resultat hat sich herausgebildet dieser NGO-Sektor. Und dieser NGO-Sektor ist der größte Teil von diesem NGO-Sektor, sind sehr kleine NGOs, die nur sehr prekär arbeiten können. Das ist immer die Realität. Also die Tatsache, dass es dort sehr viele gibt, heißt nicht, dass die alle jetzt luxuriös finanziert werden und sich sozusagen das gute Leben leisten können. Die meisten von ihnen sind sehr prekär.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wir reden jetzt von kleinen...
Ich kann es, typisches Beispiel, irgendwo am Land, nichts, wo es irgendwelche typischen, also jetzt landwirtschaftliche oder halt typische Probleme gibt mit Erosion und Lawinen oder mit Abzug der jungen Bevölkerung oder dass die landwirtschaftliche Entwicklung einfach nicht so passt. Kommen irgendwelche ausländischen Entwicklungsorganisationen und sagen, ja, wir wollen hier vor Ort ein Projekt abwickeln, wir brauchen dafür örtliche Partner, damit ihr von uns Finanzierung annehmen könnt, müsst ihr als NGO registriert sein. Na gut, registrieren sich ein paar Leute vor Ort mit Ideen und als NGO, damit sie diese Gelder annehmen können und für ein oder zwei oder drei oder vielleicht auch fünf Jahre so Mini-Projekte dort vor Ort abwickeln können. Und dann ist dieses Projekt aber wieder vorbei, die ausländischen Entwicklungsorganisationen ziehen ab, haben ihre Endberichte geschrieben und die NGOs bleiben aber bestehen und entweder bestehen sie einfach nur weiter auf Papier, weil es ist in Georgien dann sehr schwierig, sie wieder aufzulösen, wenn sie mal registriert sind, aber andererseits ist das hat irgendwie, man hat dann irgendwie einen Geschmack dafür entwickelt, so diese Hoffnung, diese Vorstellung, wir können gute Ideen, die wir haben, Dinge, die wir gerne in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde lösen würden, vielleicht gibt uns irgendjemand dafür ein paar tausend Euro, gar nicht viel, und man sucht dann halt weiter um Partner, um Wettbewerber, bei denen man sich bewerben kann, wer gut und klug und begabt ist und einfach Glück hat, nicht? Das schafft das vielleicht. Aber die meisten probieren es halt immer wieder und schaffen es meistens nicht. Und das ist eben diese Prekarität. Also der größte Teil dieses Sektors ist eigentlich sehr prekär. Ein weiterer Ring von diesem Sektor ist gar nicht so prekär, sondern der hat sich sehr gut eingerichtet und der wird dauernd immer wieder als Erfüllungsgehilfe für internationale Entwicklungsorganisationen herangezogen. Das ist ein Geschäftsmodell, das recht gut funktioniert. Und die arbeiten vor allem an der Implementierung von Projekten und Reformen, die meist gemeinsam mit der Regierung, zum Beispiel im Laufe der Reformen, die für die EU-Integration notwendig sind, beschlossen wurden. Und die werden dann von diesen einheimischen lokalen NGOs sozusagen ausgeführt. Die machen sozusagen die tagtägliche Arbeit in den Schulen, in den Krankenhäusern, in der Polizei, in den Gerichten, was die Stadtplanung betrifft, was die Infrastruktur betrifft, egal, was auch immer. Und dann gibt es eine ganz, ganz kleine Gruppe von NGOs. Es handelt sich hier vielleicht um weniger als 20. Ein paar von denen haben eine ausgezeichnete Finanzierung. Also die haben vielleicht bis zu einigen Millionen Euro pro Jahr. Die gibt es zum Teil schon sehr lange. Und viele von denen wurden von Menschen gegründet, die dann später in der früheren Regierung unter Michail Saakaschwili in der Regierung waren. Nach dem Ende dieser Regierung sind sie wieder in diese NGOs zurückgegangen. Und die stellen in Wahrheit, manche von ihnen mehr, manche von ihnen weniger, aber die sind so eine Art Exil für die ehemalige Regierung, für die Opposition. Diese Menschen sind nicht in die Opposition ins Parlament gegangen, weil dort sind sie nur sehr klein, dort haben sie nicht sehr viele Plätze, beziehungsweise dort können sie auch nicht so viel tun wie in diesen NGOs. Und diese von diesen circa 10 bis 20, wie man es jetzt zählt, NGOs, manche sind kleiner, manche sind größer, die betreiben eine extrem parteiische, politisierte Arbeit. Die schreiben auch ganz normale, also so Entwicklungsberichte und so und Menschenrechtsberichte und dafür kriegen sie offiziell das Geld. Aber andererseits sind sie eben auch sehr parteiisch und machen, also organisieren Proteste und sie machen das ganz offen. Also die sagen seit vielen Jahren, aber vor allem seit 4, 5 Jahren, ganz offen, ganz konkret, diese Regierung ist nicht legitim. Die gehört aus dem Amt rausgeschmissen. Die haben zum Beispiel im Jahr 2022 haben sie verlangt, dass eine technische, also eine Caretaker-Regierung, eine Übergangsregierung eingesetzt wird und dass sie diese Regierung darstellen sollten. Ganz einfach, weil ihnen die georgische Traumregierung nicht gefällt oder nicht passt oder in ihren Augen nicht legitim ist. Dieses Angebot hat aber niemand angenommen, weil die Bevölkerung will sie nicht. Die Bevölkerung will ja, wählt ja auch nicht für sie nicht. Und ich glaube, dieses Angebot war auch eher an ihre internationalen Partner gestellt, als ob die in Georgien einfach so eine Regierung aufstellen könnten oder sollten oder dürften. Und sie organisieren also ganz offen Proteste und reden vom Umsturz der Regierung. Und also zum Beispiel eine von diesen Organisationen, das Schande, die Schande, sogenannte Schande-Bewegung, also Schande ist, bezieht sich auf die Regierung, die angeblich schändlich ist. Die haben also ihr Logo ist ein Molotow-Cocktail und das sozusagen das Stofffetzchen, das in diesem Molotow-Cocktail ist, hat eine EU-Fahne drauf. Und
Und
das Gesetz, das die Regierung jetzt das zweite Mal wahrscheinlich doch im zweiten Anlauf doch beschließen wird, zielt rein auf diese kleine Gruppe ab. Es zählt nicht auf die vielen, vielen, vielen Hunderte und vielleicht Tausende prekären NGOs ab, die irgendwo im Dorf sitzen und hoffen und warten, dass 3 Jahre später nochmal wer kommt und ihnen 3.000 Euro gibt. Es zielt nicht auf die so etwas kleinere Gruppe von sehr gut eingerichteten Entwicklungserfüllungsgehilfen ab. Es zielt nur auf diese kleine Gruppe ab, die sehr parteiisch, sehr politisch agiert, die einen Umsturz vorhat und ganz offen darüber redet. Und hier muss man jetzt schon sagen, stellen wir uns vor, das wäre so in Deutschland, stellen wir uns vor, in Österreich, wir stellen uns vor ein paar der großen Namen von NGOs, die wir so kennen in unseren Ländern, und stellen wir uns vor, die würden täglich vom Umsturz reden und den planen. Die würden auch nebenher Berichte schreiben über Korruption oder was auch immer, aber doch auch eben diese parteiische Rhetorik und Arbeit leisten und dafür würden sie aus dem Ausland und rein aus dem Ausland finanziert werden. Und das wäre doch unerträglich. Das wäre doch mit der Demokratie nicht vereinbar. Und es ist irgendwo verständlich, dass das georgische Traum, also die Partei, die in der Regierung sitzt, nach einigen Jahren gesagt hat, wir müssen was dagegen machen. Sie haben anscheinend, also das haben wir belegt, sowohl aus der Regierung als auch aus Statements von europäischen Regierungs-, also von Vertretern der EU und anderen, sie haben das mit den Botschaften und den Regierungen besprochen und gesagt, bitte hört's auf, diese Organisationen zu finanzieren, solange die parteiisch agieren, beziehungsweise sagt sie ihnen, dass sie das damit aufhören müssen. Und einige europäische und westliche Botschaften haben anscheinend gesagt, machen wir, aber doch einige Stiftungen, die zwar aus Steuergeldern finanziert werden, aber nicht unter direkter Kontrolle der Regierungen stehen, die haben gesagt, das machen wir nicht. Und die EU hat auch nicht gesagt, na gut, das verbieten wir ihnen. Und das ist irgendwie schwer für die georgische Regierung zu verstehen und zu akzeptieren. Und es geht also rein um jetzt ein oder zwei zu Stiftungen, die nach wie vor sagen, wir werden das weiterfinanzieren und wir werden euch nicht sagen, wen wir finanzieren. Wir werden das sozusagen diskret bzw. geheim machen.
Und
Es geht also um eigentlich
über
ein sehr
welche
kleines Problem.
Geldgeber spricht man da? Also reden wir
Ja, also
jetzt.
das ist einerseits, es ist nach Angaben der georgischen Regierung, die von der Europäischen Union und von europäischen Mitgliedstaaten auch nicht negiert werden. Also das wird schon stimmen. Es geht um das European Endowment for Democracy und das amerikanische National Endowment for Democracy.
Also beides regierungsnahe Stiftungen.
Also nicht regierungsnah, ja, das stimmt. Ich glaube, viel interessanter, regierungsnah kann man sehr leicht sein. Also es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel die Friedrich Ebert und Heinrich Böll Stiftungen und diese Parteienstiftungen, die sind ja dann auch regierungsnah, nicht? Aber regierungsnah muss man sich so vorstellen, dass das ganze Geld, das diese Stiftungen haben, ist Steuergelder von uns. Und theoretisch ist es so, dass sie unabhängig sind, das heißt, sie haben dann einen eigenen Vorstand und die sind sozusagen nur ihrem Vorstand verantwortlich gegenüber. Aber eigentlich sind sie doch auch dem Steuerzahler und damit uns verantwortlich gegenüber. Sollten sie sein.
Können wir vielleicht noch ein bisschen, also mich würde noch zwei Aspekte sehr interessieren. Zum einen noch konkret zu den Protesten in Georgien, aber man kann es bestimmt auch auf andere Länder in der Region übertragen. Also wir hatten schon von der Zentralität dem EU-Beitritt in den Protesten. Und ihr schreibt ja in dem Text über die westliche Beobachter, die nasse Augen kriegen, wenn sie demonstrierende Georgier sehen mit EU-Fahnen auf den Straßen von Tiflis. Nun ist aber nach wie vor eine große Mehrheit von Georgien, wie du gesagt hast, für den EU-Beitritt. Wie lässt man sich das erklären, beziehungsweise was für eine Rolle spielt der europäische Weg, wie es so schön heißt, in diesen Debatten? Wofür steht in der Vorstellung der Georgier sozusagen, wofür steht dann Europa? Was verspricht diesem Europa-Beitritt?
Also Europa und im engeren Sinne jetzt die EU ist ein Sehnsuchtsobjekt für die Georgier und für die Georgier vielleicht noch mehr als für Menschen in anderen Beitrittskandidaten. Und für die Georgier vor allem, also in der georgischen politischen Kultur, ist es zu einem eschatologischen Projekt geworden, also ein quasi religiöses Projekt, wo es sozusagen geht um die Erlösung nach der Endzeit. Die Erlösung nach dem langen, ungerechten Leiden und der Selbstaufopferung. Und so wird das, also das ist so eine dieser Vorstellungen. Das Gute an der EU ist, und das Gute, das Schlechte, das Problematische, alles gleichzeitig, dass man alles darauf projizieren kann, was man will. Das gilt sowohl für die Georgier als auch für die Europäer. Also die Europäer, wenn sie diese Fahnen auf der Straße sehen, die fühlen sich eben extrem geschmeichelt. Und ich muss sagen, einigen europäischen Politikern, vor allem Europaparlamentsabgeordneten, tut das sichtlich nicht gut. Aber für die Georgier, was bedeutet das? Also einerseits bedeutet das, man muss sich vorstellen, Georgien war während der Sowjetunion, hatte es eine privilegierte wirtschaftliche und soziale Stellung. Das war zum Teil aus politischem Geschick der Georgier, aber zu einem großen Teil war es einfach Zufall, weil Georgien erhebliche Monopole auf Dinge gehabt hat, die nur Georgien in der Sowjetunion bereitstellen konnte. Also zum Beispiel Wein oder Mandarinen oder Urlaub am Schwarzen Meer oder in den Bergen. Also einfach Dinge, die sehr viel Geld und einen viel höheren Lebensstandard nach Georgien gebracht haben, als es in anderen Sowjetrepubliken der Fall war. Und nach 1991 kommt dann eben ein extrem tiefer Fall, also ein Absacken wirtschaftlich, aber eben auch Bürgerkriege, ethnische Konflikte. Sie verlieren Kontrolle über Teile des Territoriums, weil dort Minderheiten leben. Tiefster Schock. Und seitdem ist es, also es hat sich zwar beruhigt, aber es ist nicht wesentlich besser geworden. Also es gibt ehemalige post-sowjetische Länder, denen ist der Lebensstandard dann doch nach den 1990ern besser geworden. Also Russland zum Beispiel, aber auch die Baltenstaaten, aber Georgien eben nicht. Und dieses Leid und dieser Stress ist durch die neoliberalen Reformen, die seit Anfang der 2000er dort angenommen wurden, eigentlich noch verstärkt worden. Und es tut einfach extrem weh. Also wenn man sich das jetzt vor Augen halten will, Georgien war 1991 circa 5,5 Millionen Leute, heute sind es nur noch 3,5 Millionen Leute. Das ist ein Land, das hat ein Drittel der Bevölkerung verloren, einerseits durch Übersterblichkeit, aber vor allem durch Arbeitsmigration. Und in den letzten Jahren ist diese Arbeitsmigration vor allem nach Europa erfolgt, weil Georgier aber in Europa noch nicht legal arbeiten dürfen, in den allermeisten Fällen, sind die alle in diesem grauen sozusagen Arbeitsmärkten, also die sitzen zu Hause mit den alten Leuten, die pflegen Kranke, Putzfrauen, alle Formen von Trafficking und Ausbeutung. Und allein in den Jahren 2001 und 2022 sind 5% der Bevölkerung haben das Land verlassen. 2023 ist es angeblich auf dem gleichen Niveau weitergegangen. Vor ein paar Jahren gab es eine Geschichte in den deutschen Medien, vielleicht kannst du dich erinnern, Deutschland suchte Erntehälfte für die Erdbeerernte in Georgien, wollte ein paar tausend Leute anheuern. Es haben sich 90.000 Georgier gemeldet. Das sind 5% der erwachsenen Bevölkerung. Haben sich angemeldet für die Chance für also ganz niedrige Löhne, Erdbeeren, einen Sommer lang Erdbeeren zu ernten. Und das illustriert also, wie groß dieser Leidensdruck ist. Und die EU und für die ganze postsowjetische Periode hat man den Georgien, hat die Politik, die georgische Politik den Georgien suggeriert, ihr müsst mit dem Programm mitmachen, also zum Beispiel das neoliberale Programm, und dann am Ende erfüllen sich eure Träume. Also die georgische Politik bietet nie eine Lösung für Probleme hier und jetzt, sondern immer erst in der Zukunft, nachdem man sich aufgeopfert hat. Und diese Zukunft kommt aber nie. Zumindest kommt sie zu Hause nie. Also ziehen die Leute entweder aus, sie emigrieren, beziehungsweise sie erwarten halt, dass das dann endlich mit dem Beitritt, dass es sich dann ergibt, dass es dann endlich diese Erlösung ist, die man ihnen so lange versprochen hat. Und das kann jetzt Verschiedenes bedeuten. Also für die allermeisten Leute bedeutet es einfach ein materiell besseres Leben. Nicht mehr dieser dauernde Stress, wie man sich Wohnen, Essen, Medizin leisten kann. Also zum Beispiel das Gesundheitssystem wurde komplett privatisiert. Und als Resultat hat jetzt der allermeiste Teil der georgischen Pensionisten hat hohe Schulden, weil sie sich die Medizin sonst nicht, die rezeptpflichtigen Medizin, die man eben als alter Mensch braucht, Medikamente nicht leisten können. Und das führt zu einem enormen Leidensdruck und dauernden Stress, weil zum Beispiel, also die Tochter zieht dann nach Italien, um dort als Putzfrau zu arbeiten, jahrelang, damit zu Hause die Mutter sich die Blutdruckmedizin leisten kann. Und sie erwarten sich ein Ende von dem, wenn sie dem beitreten. Aber es gibt auch ganz andere Gründe. Also zum Beispiel ein Professor an der Uni hat mir erzählt, es ist ein europäischer Professor, der dort Fremdsprachen unterrichtet, dass die ganzen sprachwissenschaftlichen Fakultäten sind völlig überrannt, weil alle wollen Fremdsprachen studieren, weil sie glauben, damit können sie besser auswandern. Mhm. Und er sagt also zum Beispiel, für seine weiblichen Studenten stellt die EU nicht nur eine materielle Erlösung da, sondern auch eine Erlösung von doch sehr traditionellen, patriarchalen Geschlechterrollen. Also Georgien ist ein traditionelles Land. Das muss man sich nicht so, das ist nicht so wie in Europa. Also da gelten ganz strenge Geschlechterrollen, unter denen Frauen und vor allem junge Frauen einen sehr, sehr hohen Druck und Leid ausgesetzt sind und Gewalt auch. Und sie glauben eben, dass die EU das für sie löst. Und nicht, weil sie jetzt, ich weiß nicht, und also dieser Professor hat mir gesagt, das heißt jetzt nicht, dass sie Simone de Beauvoir gelesen haben und europäische Feminismustheorie kennen. Nein, sie sehen einfach auf Netflix Filme aus Europa. Und sie glauben, also sie, wenn dann die EU nach Georgien kommt, dann werden auch Frauen und Mädchen in Georgien so leben können, so frei, wie sie das auf westlichen Filmen sehen. Aber er sagt gleichzeitig, die jungen Männer, die bei ihm studieren, die wollen das überhaupt nicht. Also die assoziieren mit der EU nicht eine gerechtere und freiere und nicht mehr so traditionelle Gesellschaft, sondern die erwarten sich einfach geopolitische Macht gegenüber Russland vor allem. Also jeder projiziert in das hinein, was er gerade will. Aber ich glaube doch, das größte Problem ist einfach die Erlösung von materiellem Stress und Leiden.
Mhm. Vielleicht können wir noch, also ich würde gerne noch mit dir insgesamt über die Folgen, die eine solche NGOisierung der Politik hat auf eine Gesellschaft. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen auch über die Rolle Russlands oder die angebliche Rolle Russlands bei dem Gesetz und bei den Protesten, weil das ja in der westlichen Berichterstattung, aber vermute auch zum großen Teil in der georgischen Debatte selbst, diese Frage immer wieder dominiert, dass das Gesetz ein Versuch ist, das Land an Russland anzubinden. Welche Rolle spielt Russland sowohl real, aber auch in der Vorstellung, die Debatte dominiert?
Ja, das Interessante ist, dass diese Debatte völlig ziemlich evidenzfrei geführt wird. Und wenn man das ein bisschen ankrittelt und sagt, da gibt es doch eigentlich keinen Nachweis dafür oder so. Dann heißt es wieder, du verstehst das nicht, das ist einfach so und wir wissen das einfach. Also zum Beispiel, es gibt diese zentrale Figur, Bizina Ivanishvili, ein Milliardär. Das ist ein Milliardär, der als junger Mann aus bescheidenen Verhältnissen während der Sowjetzeit nach Russland gegangen ist, wurde dann einer der Oligarchen der ersten Stunde in den 1990ern in Russland. In Georgien konnte man nie Oligarch werden, weil da gab es einfach nicht genug zum Stehlen, nicht? Und ist dann, aber nachdem Putin an die Macht gekommen ist, hat also Putin am Anfang seiner Amtsperiode seine ersten den Oligarchen gesagt, ihr könnt hier in Russland bleiben und ihr könnt euer Geld behalten, aber dann müsst ihr bei der Politik hier mitspielen. Und einige Oligarchen haben gesagt, okay, machen wir, die sind nach wie vor in Russland und haben ihr Geld auch dort, also nicht nur dort, aber eben auch dort. Und andere haben gesagt, nicht mit uns und haben das Land verlassen und haben ihr Geld aus Russland abgezogen. Und Ivanishvili ist einer von denen, der da so 2002 oder Russland verlassen, ist nach Frankreich gezogen, hat sein ganzes Geld in Europa geparkt und hat französische Staatsbürgerschaft angenommen und hat schon unter der Saakashvili-Regierung sich politisch engagiert. Also unter Saakashvili gab es eben diese sehr plakativen Reformen, zum Beispiel man hat alle Polizeistationen in Glas verkleidet, weil das macht angeblich die Polizeiarbeit transparent. Und das war eines der Dinge, die also Ivanishvili finanziert hat. Und die Enttäuschung über Saakashvili war aber dann nach einigen Jahren schon sehr groß. Diese Regierung ist also tatsächlich in eine autoritäre Richtung abgesackt, auch mit viel Polizeigewalt und so. Und darum hat Ivanishvili dann 2012 diese Partei gegründet, sich bei den Wahlen beworben, war danach kurz mal Premierminister, hat sich dann aber aus der Politik zurückgezogen. Die einzige Erklärung für den russischen Einfluss auf dieses Gesetz und diese Regierung ist eben die Tatsache, dass Ivanishvili in den 1990ern in Russland sein Geld gemacht hat. Also es gibt sonst keine Hinweise. Russland und Georgien haben seit dem Krieg 2008 keine diplomatischen Beziehungen. Es gibt also ganz wenige Kontakte, also was Sicherheitsfragen und so betrifft, und sehr diskret, wie das wohl immer der Fall ist, nicht? Also auch die Ukraine und Russland reden ja miteinander. Es gibt aber, die Länder haben politisch und wirtschaftlich und sozial wirklich eine ganz andere Linie verfolgt. Und Georgien hat, also das wichtigste Indiz meiner Meinung nach ist, dass die Ivanishvili-Regierungen, also es gibt jetzt schon einige, also die Partei ist ja immer wieder gewählt worden, haben sich sehr intensiv zu Europa bekannt. Also Georgien, seit dem ersten Moment, wo es also diese Assoziierungsabkommen und die östliche Partnerschaft gab, war Georgien der Musterschüler in dieser Integration. Also egal, was man denen an Reformen mit denen auf den Tisch gelegt hat, haben sie gleich mit Begeisterung gesagt, ja, machen wir und machen das auch. Und da gibt es ja diese Tabellen, also wer welche von den Beitrittskandidaten welche Reformen durchgeführt hat. Und Georgien führt eigentlich immer in diesen Tabellen. Also rein technisch, rein meritokratisch ist Georgien der Musterschüler. Und dann hat sich aber 2002, wie Russland also den großen Krieg in der Ukraine angefangen hat, hat sich ein bisschen was geändert, weil in dem Moment hat man also den Beitrittskandidaten gesagt, oder damals noch nicht einmal Kandidaten, also nur Assoziierten sozusagen im Vorzimmer der Beitrittskandidatur gesagt, ihr müsst euch jetzt auch unseren Sanktionen anschließen, um uns zu zeigen, dass ihr also wirklich zu uns loyal seid. Und andere Länder haben das getan, die also mit der EU Beitritt verhandeln oder Assoziierung. Und Georgien hat aber gesagt, das können wir nicht machen. Was die tun, was
Georgien tut. Obwohl Georgien keine diplomatischen Beziehungen mit Russland pflegt.
Hat keine diplomatischen Beziehungen, im Unterschied zu den anderen Ländern, Beitrittskandidaten, die sie schon haben. Also und die Ukraine jetzt eben auch nicht, aber ist natürlich ein Sonderfall. Also zum Beispiel, Georgien führt, also implementiert die Sanktionen anderer Länder. Also zum Beispiel EU-Güter, die über Georgien geführt werden, also die dort in den Häfen ankommen oder so, die woanders hin sollen, für die führt Georgien die Kontrolle durch, dass die auch nicht nach Russland dann weitergehen. Also es gibt es gibt dieses bekannte Detail, dass seit den Sanktionen die deutschen Importe nach Kirgisistan, also in die Höhe geschossen sind. Und wir wissen, dass das alles nach Russland weitergeht. Sowas gibt es in Georgien nicht. Also Georgien macht das nicht. Und die amerikanische Botschaft hat sogar letztes Jahr extra einen Bericht darüber geschrieben, um eben festzustellen, dass Georgien tatsächlich die Sanktionen anderer gegenüber Russland implementiert. Es hat sich selbst nicht diesen Sanktionen angeschlossen. Und hier gilt, glaube ich, schon, und das ist eigentlich auch ganz gut belegt, dass eben georgischer Traum, das sagen sie zwar so offen nicht, wahrscheinlich auch, weil sie vorsichtig sein wollen, aber hinter geschlossenen Türen, auch gegenüber mir, so mit ein paar Leuten von GD, georgischem Traum, rede auch ich, wenige, die haben Angst vor Russland und die trauen Russland nicht und eigentlich hassen sie Russland. Also die Vorstellung, dass sie sich von Russland inspirieren wollen oder mit Russland gerne eng zusammenarbeiten wollen, ist eigentlich, dafür gibt es einfach überhaupt keine Indizien, also ganz im Gegenteil. Und die Tatsache, dass jetzt eben gesagt wird, na, das ist ein russisches Gesetz, das von Russland kopiert. Also ich habe gestern eine sehr ernst gemeinte Analyse einer georgischen Aktivistin gelesen, die gesagt hat, okay, alles in diesem Gesetz ist anders als das russische Gesetz. Das Einzige, was gleich ist, es gibt eine sozusagen eine Testperiode und die ist 6 Jahre. Also es gibt ja in Gesetzen immer wieder so nach 2 Jahren oder 5 Jahren oder 10 Jahren wird irgendwas kontrolliert. Und eine von diesen Perioden ist also im russischen Gesetz 6 Jahre und dann gibt es irgendwas anderes, das ist im georgischen Gesetz 6 Jahre. Und das ist wirklich das Einzige, was in diesen beiden Gesetzen gleich ist. Alles andere ist anders. Das heißt, es gibt keine Indizien dafür, dass das von dem russischen Gesetz kopiert wurde. Es ist auch ganz anders aufgestellt als das russische Gesetz. Und das weiß ich eben deshalb, ich habe seit vielen Jahren in Russland gearbeitet und seit vor 2012 auch in Russland danach. Und seit 2012 war eigentlich ein großer Teil meiner Arbeit, über weite Strecken, meine ganze Arbeit, den russischen NGOs zu helfen, mit diesem Gesetz und dem Druck von diesem Gesetz umzugehen. Also sich vor diesem Gesetz zu schützen. Das ist, ich kenne dieses russische Gesetz von innen und außen und eigentlich viel besser, als ich das jemals gewollt hätte, aber das war echt nicht lustig. Und es ist ganz anders, es gab ganz andere Gründe für dieses Gesetz, es gab ein ganz anderes Ziel für dieses Gesetz in Russland. Das Gesetz selbst ist anders in Russland und die, drum, ich weiß nicht, das ist halt, ich finde dieses Argument irgendwie absurd, vor allem auch in Anblick der Tatsache, dass es tatsächlich 70 Länder oder so in der Welt gibt, die derartige Gesetze haben. Davon sind einiges autoritäre Länder, davon sind einige Demokratien, davon sind einige Entwicklungsländer, die von ausländischen Geldern tatsächlich abhängig sind. Davon sind einige Länder, die überhaupt nicht, also jetzt Entwicklungsländer sind, ganz im Gegenteil. Ich denke, wenn ein Moment kommt, wo ausländischer Einfluss auf die Politik an die Schmerzgrenze kommt, dann wird es in den allermeisten Ländern dazu kommen, dass man Gesetze dagegen beschließt. Also zum Beispiel gestern hat die EU ihr 14. Sanktionspaket erlassen und da wurden einige Gesetzeslücken geschlossen, unter anderem, dass es bis gestern anscheinend möglich war, dass russisches Geld NGOs und sogar Politiker in Europa finanziert hat. Erst seit gestern ist das jetzt nicht mehr rechtlich möglich. Mhm. Die EU arbeitet auch schon seit letztem Jahr an einer Richtlinie, die also ganz generell ausländische Finanzierung für NGOs und andere, die sich politisch engagieren, verbieten bzw. regulieren würde. Weder das georgische noch das russische Gesetz übrigens verbietet ja diese Finanzierung, sondern sie wollen sie einfach nur, der Vorwand ist immer, wir machen das nur transparent und dann ist es ihnen peinlich und dann werden sie schon ihr Verhalten moderieren. Das hat auch nie funktioniert. Also eines muss man schon auch sagen über das russische Gesetz und viele dieser Gesetze in vielen Ländern, die erreichen eigentlich nie das, was sie sich damit vorsetzen. Weil
aber sie schaffen... Sie schaffen immerhin eine rechtliche Grundlage, möglicherweise für eine mögliche Repression, nicht?
Für Schikanen, ja. Aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an so geplant war. Also die stellen sich von Anfang an etwas anderes vor darunter, was dieses Gesetz erreichen wird. Nicht? Also ein sehr berühmtes Beispiel von solcher Art von Gesetzen ist Äthiopien. Das hat schon lange vor dem russischen Gesetz, soweit ich weiß, ein Gesetz erlassen. Das war überhaupt viel strenger. Also da gab es, wenn du irgendwie Menschenrechtsarbeit machen willst, dann müssen mindestens 90% deiner Finanzierung aus Äthiopien sein. Also maximal 10% deiner Finanzierung können aus dem Ausland sein. Wozu hat das geführt? Dass alle Projekte jetzt einfach nicht mehr als Menschenrechtsarbeit beschrieben werden, sondern einfach in diesen Berichten und so wird es einfach als Entwicklungs- oder Ausbildungsarbeit beschrieben. Also die NGOs finden und ihre Geber finden immer Wege drum herum und das wird dann zu einem wirklich unlustigen, zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das aber sozusagen, dass jetzt die Zivilgesellschaft ausschaltet, das passiert meist aus anderen Gründen und mit anderen Methoden, nicht wegen diesem Gesetz. Diese Gesetze verursachen, sie können, wenn eine Regierung das will, sehr viel Stress und Schikane verursachen, muss aber auch nicht unbedingt so sein.
Mhm.
Also es kommt dann schon auf die Implementierung an. Der wesentliche Unterschied zwischen Russland und Georgien ist, und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass Georgien eben, nun die derzeitige georgische Regierung, mit größtem Vergnügen ausländische Gelder, ausländische Organisationen und die einheimischen georgischen NGOs annimmt, die einen großen Teil der Politik, der programmatischen Politik, der täglichen Verwaltung und der Dienstleistungen übernommen haben und dort völlig den Staat sozusagen disloziert haben. Das ist der derzeitigen Regierung völlig recht. Das passt ihnen sehr gut in den Kram und das wollen sie überhaupt nicht ändern. Sie wollen einfach nur diesen klitzekleinen Teil, der ist wirklich, das ist ein Stachel sozusagen in ihrer Seite. Den wollen sie ausschalten irgendwie. Sie hätten, glaube ich, bevorzugt, das über Verhandlungen mit ihren europäischen Partnern zu schaffen. Das wurde aber nicht möglich gemacht. Und jetzt wieder eben dieses Gesetz. Und es ist ein schlechtes Gesetz. Also wir schreiben im Artikel, es ist ein Rundumschlag, der aber trotzdem sein eigentliches Ziel verfehlt.
Mhm. Das, was du gerade gesagt hast über, also über die Rolle von NGOs in Georgien und wie viele staatliche Aufgaben sie übernehmen, das fand ich nochmal zum Schluss sehr interessant, darüber zu sprechen, was ein solcher Prozess mit einer Gesellschaft macht und ob das auch Lehren für uns jetzt in Anführungszeichen gesagt im Westen, wenn so viel staatlichen Aufgaben outgesourced werden, sozusagen, weil damit auch, also ich denke, du würdest mir recht geben, vielleicht auch nicht, aber damit auch ein Stück weit demokratische Teilhabe und Kontrollmöglichkeiten weggenommen werden, wenn es nicht mehr diesen staatlichen Akteure gibt.
Ja, also absolut. Also das Einzige, woran wir uns immer erinnern müssen, ist, dass Georgien ein Extremfall ist. Also es ist ganz am Ende des Spektrums. Georgien hat also schon in den 1990ern unter dem ehemaligen Sowjet-Außenminister Schewardnadze und dann unter dem sozusagen revolutionären Präsidenten Saakaschwili und jetzt eben unter dieser Regierung, den Regierungen von Georgischer Traum, ein Outsourcing, eine Displacement, also Dislozierung des Staates mit enormen Enthusiasmus betrieben und mit wirklich, also mit ideologischer Begeisterung. Also so neoliberale, begeisterte Enthusiasten wie in Georgien findet man sonst nirgendwo mehr. Und die klingen auch heute noch zum Teil wie aus dem Jahr, ich weiß nicht, 1999 oder so. Also ganz extrem. Also ein Teil zum Beispiel, ich habe jetzt einen Text von vor ein paar Jahren gelesen, mittlerweile hat sich das vielleicht geändert, denke ich aber nicht. An den georgischen Universitäten wird alles nach dem Lehrbuch von Mankiw, also klassischer Liberalismus, unterrichtet, was also im Westen und an den westlichen Universitäten schon sehr lange diskreditiert ist und nur noch sozusagen in kleinen Happen genommen wird. Und in den frühen 2000ern, also nach dieser Rosenrevolution, sind also tatsächlich weite Teile des Staates völlig privatisiert worden. Also die ganze medizinische Versorgung, aber zum Beispiel auch ganze Straßenzüge, also ganze Straßen in der Hauptstadt wurden einfach privatisiert. Oder Parks, also wenn man in die Parks, öffentlichen Parks in Tbilisi hinein wollte, jetzt ist das, glaube ich, anders, das hat sich mittlerweile geändert, eben doch auch, weil die Bevölkerung da wirklich das nicht will. Man musste Eintritt in die öffentlichen Parks zahlen. Und die Leute, wie gesagt, alle, die medizinische Behandlung brauchen, sind deswegen verschuldet, weil die Preise der Medikamente werden ja vom Markt geregelt.
Aber was war dann die Rolle von aus dem Ausland finanzierten Zivilgesellschaft bei dieser Neoliberalisierung?
Ja, also das Interessante ist ja, also das gibt es eine sehr interessante Dynamik. Also es kommen dann immer halt der Währungsfonds und die Weltbank und so weiter. Also es ist ja nicht nur Grants, sondern es gibt eben auch Kredite und die haben dann immer so Bedingungen, dass eben, also Strukturreform, dass es eben mehr Austerity gibt. Und in Georgien war das dann aber zum Teil so, dass also der Währungsfonds und die OECD auch schon gesagt haben, Leute, nicht so schnell, nicht so radikal, das geht einfach zu weit, so geht's nicht. Also wenn der Währungsfonds dich einmal dafür kritisiert, dass du zu viel privatisierst und zu viel auslagerst, dann hast du ein Problem. Welche Rolle spielen jetzt die NGOs? Also die NGOs Also sagen wir mal zum Beispiel Bildungspolitik. Und dieses Beispiel haben wir auch verwendet, weil es kommt, das habe ich bekommen von einem georgischen Bildungswissenschaftler, der mir das beschrieben hat, ein Projekt. Und in diesem Fall war das, glaube ich, USAID, also die, die Entwicklungsbehörde der USA. Die haben ein Bildungs- oder Schulbildungsreformprogramm. Und das wird jetzt an verschiedenen Schulen, also so Ziel, so Projektzielen, implementiert, und die heuern dafür jetzt einheimische NGOs an, die gehen dann in die Schulen, die bilden die Lehrer und die Verwalter und die Direktoren in der neuen Methodik aus, in der neuen Methode, wie man alles macht, und dann helfen sie dann auch diese Methode sozusagen zu implementieren. Und dafür haben sie eben grünes Licht von der Regierung. Also die Regierung hat zugestimmt, dass dieses Projekt dort so umgebaut wird und eventuell dann auch auf das ganze Land weiter ausgebreitet wird, wenn es dort funktioniert. Und was passiert ist, keiner hat die Eltern gefragt, keiner hat die Schüler gefragt, keiner hat die Lehrer gefragt, keiner aber hat das Wahlvolk im Zuge einer großen, breiten, politischen Debatte gefragt, was für eine Bildung wollen wir in diesem Land, wie sollen unsere Schulen aufgestellt sein, welche Ideologien haben wir, welche Forschung, was wünschen wir uns von den Schulen. Das findet einfach nicht statt. Und wenn die Eltern, die Lehrer, die Schüler, die Gemeinden dann ein Problem damit haben, wie dieses Projekt implementiert wurde oder was es überhaupt will oder was es darstellt, an wen können sie sich wenden, wo können sie sich hinbeschweren, wen können sie dafür verantwortlich halten? Niemanden. Weil wenn sie zu den einheimischen NGOs gehen, die das aufgebaut haben vor Ort, die müssen ihnen nicht Rede und Antwort stehen. Die können mit ihnen reden, müssen sie aber auch nicht, weil sie kriegen ihre Grants ausbezahlt so oder so. Wenn sie zu US, wenn die Eltern, ob die Eltern, Lehrer, Schüler und die Gesellschaft sich an USAID wenden kann und sich beschweren kann, diesen Weg gibt es eigentlich überhaupt nicht. Also das werden schon, es werden so Konsultationen vorgenommen. Also halt, man trifft sich dreimal mit einer ausgewählten Gruppe von Mitgliedern der Bevölkerung und hört ihnen zu. Aber es gibt nachher überhaupt keine Konsequenzen. Und sie können eigentlich auch nicht zur Regierung gehen, weil die Regierung hat das ja, das ist ja Outsourcing, das wird ja von diesen anderen betrieben. Und das wirkt sich dann so aus, dass vor Ort einige Georgier, die eben in diesen lokalen NGOs arbeiten, gegenüber anderen Georgiern eine ziemliche Machtposition einnehmen, also viel in deren Leben ändern können und beeinflussen können, ohne dass jemand sie dazu gewählt hat oder ihnen diese Macht gegeben hat. Das ist eine ungesunde Entwicklung. Das ist klar, dass das trägt zu diesem Stress bei, den Georgier empfinden. Nicht, also rundherum ändert sich dauernd unglaublich viel. Insgesamt muss man sich vorstellen, im Leben der Menschen, die in den postsowjetischen Ländern leben, hat sich in der letzten Generation alles so radikal mehrfach, immer wieder in eine Richtung, dann wieder in die andere Richtung geändert, dass sie einfach ihre Gesellschaft und die Umwelt nicht mehr wiedererkennen können. Also wir schon im Westen finden, dass in den letzten 30 Jahren sich sehr viel geändert und unsere Gesellschaften großem Stress unterzogen wurden. Aber dort ist das noch viel schlimmer. Und ein Teil dieser Stress geht eben über dieses Modell der Entwicklungsbehörden und der NGOs und dieses Outsourcing. Ist das jetzt klar, oder?
Ja, ja, absolut. Und was gibt es dann, ich meine, wenn wir reden über die problematische Rolle von NGOs in der Zivilgesellschaft, ich denke aber in zumindest in ärmeren Ländern ist diese Finanzierung vom Außen zum Teil zumindest auch einfach eine Folge von den materiellen Bedingungen und der Realität, dass viele Menschen einfach nicht viel Geld haben, womit sie Projekte unterstützen können. Es gibt auch nicht in einer Zeit nach der Wende sozusagen vielleicht nicht die gleichen politischen Institutionen oder Traditionen, die man in jetzt nochmal in Anführungszeichen im Westen findet. Aber gibt es Ansätze für eine andere Art von Zivilgesellschaft, sowohl in Georgien, aber auch anderswo? Ich meine, das Problem ist ja nicht beschränkt auf Georgien. Gibt es andere Organisationsformen, andere Versuche, die Politik zu redemokratisieren?
Also in Georgien gibt es sehr wenig davon. Es gibt sie schon. Also zum Beispiel, was meine Mitautorin des Artikels, die Sopiko Ceparidze, tut, die also versucht, bereits getan hat, eine Gewerkschaft für Mitarbeiter des Gesundheitssystems aufzubauen. Und Gewerkschaften beruhen eben auf einem solidarischen Modell. Das heißt, da werden finanzielle Beiträge geleistet. Die probieren das schon, aber in diesem Ökosystem, nicht in diesem Biotop, in dem sie funktionieren muss, ist das sehr schwierig, weil alle anderen, die sich dieser Themen annehmen, die werden über Grants finanziert und arbeiten ganz anders. Und man muss dann irgendwie entweder mitspielen oder wenn man sich ganz entgegensetzt, dann ist man sowieso ausgeschlossen. Also es ist dann sehr schwierig. Es ist jetzt die Situation ist sehr verfahren. Ich würde mal sagen, Zivilgesellschaft ist ein sehr problematischer Begriff. Viele westliche Regierungen und westliche Geber, wenn sie von Zivilgesellschaft reden, aber auch NGOs vor Ort, wenn sie von Zivilgesellschaft reden, meinen im Wesentlichen damit NGOs, die registriert sind und die schon ausländische Finanzierung haben. Alle anderen, die sich irgendwo in der Gemeinde engagieren, nicht, also die mithelfen, die Ideen haben und darüber reden, die anpacken, die anderen helfen, das wird nicht gesehen. Also zum Beispiel, das Interessante ist, im ehemaligen sowjetischen Raum gab es also in den letzten Jahren, es gibt immer wieder, also zum Beispiel Covid oder auch Flutkatastrophen und Lawinen, gerade auch in Georgien, wo also diese Umweltkatastrophen zum Teil durch den Raubbau an der Umwelt passieren, der unter dem neoliberalen Modell zugelassen wurde. Und dann formieren sich sehr, sehr schnell vor Ort eben, also in den dörflichen Gemeinden, aber auch aus den Städten kommen einfach Leute in ihren Autos und helfen einfach. Was man auch in Deutschland gesehen hat nach der Flutkatastrophe und alle dann so, mein Gott, wie schön, die Nachbarn helfen sich, die Leute kommen hin und helfen. Das ist Zivilgesellschaft. Und das sehen dann diese Leute in den NGOs und die haben irgendwie gemischte Gefühle.
Also stimme ich dazu, aber es ist keine politische Organisierung. Ne? Es ist noch kein
sagen.
Ansatz, um die Gesellschaft anders zu organisieren.
Also in Georgien gibt's das ist interessant, also vor 2-3 Jahren oder so gab es eine sehr große Geschichte, wo sich eine dörfliche Gesellschaft gegen ein Dammprojekt mobilisiert hat. Da gibt's erhebliche Spannungsfelder hier. Weil einerseits war das also die dörfliche Gesellschaft mit zum Teil sehr charismatischen jungen Anführern, die aber doch, also die sind also vom Land und eher nationalistisch und so weiter und eher konservativ. Und andererseits dieses Projekt, dem sie sich entgegengestellt haben, das war ein Paradeprojekt der EU, das also grüne Energie in Georgien unterstützt. Das heißt, man konnte dann irgendwie, man muss zwar einerseits sozusagen gutheißen, dass es hier eine Zivilgesellschaft gibt, die sich wehrt und die Proteste veranstaltet und diesen Damm, diese Baustelle besetzt und so weiter, um die eigenen Dörfer und die eigene Umwelt zu retten. Aber andererseits ist das ja für die grüne EU-Integration Georgiens, nicht? Also schon einmal ein Spannungsfeld. Dann haben eben andere, sagen wir mal, nicht NGOisierte Bewegungen auch in Georgien diesen Protest gesehen und gesagt, eigentlich gefällt uns das und eigentlich ist das richtig. Und dann wollen wir uns anschließen. Und es haben zum Beispiel auch also LGBT-Organisationen sich dafür ausgesprochen. Und dann hat aber einer dieser Anführer dieser dörflichen Protestbewegung, ländlichen, sollte ich sagen, Protestbewegung, hat gesagt, naja, also die Schwulen wollen wir ja eigentlich nicht hier, das brauchen wir nicht. Und das hat vieles gezeigt, was man oft nicht wahrhaben will. Zivilgesellschaft kann auch nicht liberal sein. Einerseits kann Zivilgesellschaft nicht liberal sein, sehr traditionell und konservativ und auch frauenfeindlich und homophob. Andererseits kann Zivilgesellschaft auch nicht neoliberal sein und das kann dann den neoliberalen NGOs nicht passen. Also einige von diesen NGOs, über die wir vorher gesprochen haben, die so diese sehr politisierte Elite darstellen, dieses kleine Spektrum, das sehr politisch, sehr revolutionär vorgeht, die sind auch ganz explizit neoliberal. Also es gibt ein Paradegesetz, das wir auch zitiert haben, in dem Artikel, das ist sozusagen quasi auf Verfassungsrang, es dürfen nicht mehr als 30% des BIP dürfen Staatsausgaben sein, also ich glaube in Deutschland ist das weit über 40% oder so. Es gibt eine Flat Tax, eine ziemlich niedrige, es darf keine progressiven Steuersätze geben, das ist alles einfach verboten und das wurde beschlossen unter Saakashvili. Das heißt, die derzeitige Regierung gut und betreibt weiter. Und diese NGOs, die heute auf der Straße stehen und die Proteste mobilisieren und die Regierung umstürzen wollen, die haben explizit, also zumindest eine von denen explizit einen Bericht darüber geschrieben, dass man dieses Gesetz beibehalten muss.
Das
und
heißt,
diese
es
können
gibt
dann auch also mit so
in
Protesten
vielen wirtschaftlichen Fragen gar keinen großen Dissens.
In wirtschaftlichen
Policy-Fragen gibt es...
Ideologisch keinen Unterschied. Das eines der Spezifika Georgiens ist ja, und das kann man aus den vielen, vielen Meinungsumfragen gut lesen, die Georgier können zwar für verschiedene Parteien wählen und sie wählen auch und sie wissen auch, wen sie wählen wollen, aber sie sagen immer wieder, keine der Parteien, die zur Auswahl stehen, vertritt meine Interessen und meine Anliegen. Und das ist ganz breit durch die Bevölkerung. Nichts, was an, sozusagen am politischen Spektrum uns zur Auswahl steht, vertritt das, was wir eigentlich wollen.
Kennt man aber auch aus anderen Ländern, ne? Das ist vielleicht Teil eines weltweiten
Das
Trends.
ist schon wahr. Und das ist, ich meine, wir haben auch diesen Drift. Also das ist ja auch jetzt gerade in Europa gibt es diesen Trend, wo uns auch Parteien ganz aus der politischen Mitte sozusagen ins Gesicht sagen, wir werden nicht das machen, was die Bürger wollen, weil die Bürger haben Unrecht. Nicht? Das ist schon ziemlich arg eigentlich. Aber also wir haben das auch, diesen Drift. In Georgien ist er ganz extrem und es gibt ihn schon sehr lange. Und er ist eben verstrickt mit dieser Technokratisierung, wo ein breiter Teil der Reformarbeit, der programmatischen Politikarbeit, der Verwaltung an NGOs ausgelagert wird. Also es ist ja nicht nur so, dass sie dann in die Schulen gehen und dort Lehrer unterrichten und ihnen zeigen, wie man es richtig macht, sondern sie
Sondern sie
sitzen
sitzen
tatsächlich
tatsächlich
im Parlament, in allen Gremien, wo
wo
Gesetze
Gesetze
geschrieben werden, sitzen NGO-Leute dabei, Weltbank und so weiter haben direkt in den Ministerien ihr eigenes Büro, wo dann zum Teil Leute arbeiten, die vorher, Georgier, die vor ein paar Jahren in der Regierung gearbeitet haben, dann gehen sie sozusagen den Gang weiter in die Weltbank, dort haben sie bessere Computer und schönere Möbel. Und dann nach ein paar Jahren gehen sie wieder zurück in die Regierung, sozusagen nebenan, Tür nebenan ins Regierungsbüro. Also so verflechtet ist das. So muss man sich das vorstellen.
Vielleicht noch
Es,
eine
ja, es
letzte
gibt
Frage.
Parallelen auch mit uns, aber es ist doch ganz anders, also es ist materiell ganz anders.
Ja, genau. Vielleicht noch zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, weil du hast jetzt mehrmals Georgien beschrieben als sozusagen ein Extremfall oder Extrembeispiel von einem globaleren Trend. Was haben die jetzigen Proteste, aber auch aus das, also die Entwicklung in Georgien, was können wir hier in Europa davon lernen? Was implikiert Implikationen hat das auch für uns.
Nicht nur diese EU-Fahnen sehen und uns davon sehr geschmeichelt fühlen, weil das tut uns nicht gut, denke ich. Also wir müssen das schon kritischer betrachten und wir müssen verstehen, was es wirklich was es für die Georgier
Das
bedeutet. Das
nächste würde ich
nächste würde ich
sagen,
sagen,
das ist
das
eben,
ist eben
sagen
dieses,
Sie
ich
den
sage dann immer dieses
Extrembeispiel,
Extrembeispiel,
den
also aus dem
Vietnam, wie
Vietnamkrieg
kennen wir
kennen wir
diesen
dieses eine
Staat?
Zitat,
Wir haben
wir
das
haben
Dorf
das Dorf
zerstört, um
zerstört,
das
um das
Dorf
Dorf
zu
zu
retten.
retten. Und
Und
irgendwie
irgendwie
kommen
kommen
wir
wir
vor,
vor,
als
als
wir
wir
gerade
gerade
in
in Georgien
Georgien machen
machen
es
es
irgendwie
irgendwie
so.
so.
Wir
Wir
müssen
müssen
die
die
georgische
georgische
Demokratie
Demokratie
zerstören,
zerstören,
um
um
die
die
georgische
georgische
Demokratie
Demokratie
zu
zu
retten.
retten. Weil
Weil
das
das
auch
auch im
Moment
Moment
läuft
läuft
ungefähr
ungefähr
so.
so. Wir haben
Wir
jetzt
haben jetzt
30
30
Jahre
Jahre
lang
lang
enorm
enorm
teuer
teuer
und
und
intensiv
intensiv
in
in
die
die
Entwicklung
Entwicklung
der
der
georgischen
georgischen
Demokratie
Demokratie
und
und
der
der
georgischen
georgischen
demokratischen
demokratischen
Institutionen,
Institutionen,
das
das
Parlament,
Parlament,
Gerichte,
Gerichte, Regierung
Regierung
und so
und so
weiter
weiter
investiert.
investiert. Und die
Und
georgische, die
die
Georgier und
georgische
die
Kultur ist
georgische
aber
Kultur
so
ist aber so
hoffnungslos,
hoffnungslos,
nicht
nicht
demokratisch
demokratisch
und
und
autoritär.
autoritär,
Das ist
dass
das,
es,
wie,
wie,
das
dass
ist
es
sich
sich nicht
ändert.
ändert.
Und wenn wir
Und wenn
uns
wir
aus
uns aus
dieser
dieser
Arbeit
Arbeit
zurückziehen,
zurückziehen,
wenn
wenn
wir
wir
nicht
nicht
mehr
mehr
die
die
georgischen
georgischen
und
und
angeblich
angeblich
demokratischen
demokratischen
Institutionen
Institutionen
kontrollieren
kontrollieren
oder
oder
unter
unter
Kontrolle
Kontrolle
haben,
haben,
dann
dann
wird
wird
Georgien
Georgien
in
in
die
die
sozusagen
sozusagen
in
in
eine
eine
autoritäre
autoritäre
Richtung
Richtung
zurücksacken.
zurücksacken.
Und
Und
dieses
dieses
Argument
Argument
ist
ist
aber
aber
intellektuell
intellektuell
bankrott,
bankrott,
denke
denke
ich
ich
mir,
mir,
weil
weil
solange
solange
wir
wir
sozusagen
sozusagen
als
als
Westen
Westen
sagen,
sagen,
wir
wir
nehmen für
nehmen für
uns
uns
in
in
Anspruch,
Anspruch,
die
die
Opposition
Opposition
zu
zu
finanzieren,
finanzieren,
zu
zu
sagen,
sagen,
wann
wann
dort
dort
eine
eine
neue
neue
Regierung
Regierung
ans
ans
Amt
Amt
kommen
kommen
sollte,
sollte,
die
die
Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft
für
für
uns
uns
zu
zu
beanspruchen,
beanspruchen,
beziehungsweise
beziehungsweise
nur
nur
die,
die,
die
die
von
von
uns
uns
gesehen
gesehen
und
und
finanziert
finanziert
werden,
werden,
überhaupt
überhaupt
als
als
Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft
wahrzunehmen,
wahrzunehmen,
das
das
ist
ist
ja
ja
nicht
nicht
die
die
Demokratie.
Demokratie.
Wir
Wir
können
können
doch
doch
nicht,
nicht,
es
es
kann
kann
doch
doch
ohne
ohne
Souveränität
Souveränität
keine
keine
Demokratie
Demokratie
geben.
geben.
Und
Und
darum
darum
müssen
müssen
wir,
wir,
das
das
ist,
ist,
das
das
ist
ist
eine
eine
harte
harte
Frage,
Frage,
die
die
wir
wir
uns
uns
stellen
stellen
würden,
würden,
aber
aber
ich
ich
sehe
sehe
immer
immer
mehr
mehr
sozusagen
sozusagen
Rezepte
Rezepte
von
von
europäischen
europäischen
und
und
amerikanischen
amerikanischen
Experten
Experten
und
und
Politikern
Politikern
für
für
Georgien,
Georgien,
die
die
darauf
darauf
hinausgehen,
hinausgehen,
wir
wir
müssen
müssen
immer
immer
mehr
mehr
dort
dort
kontrollieren.
kontrollieren.
Wir
Wir
müssen
müssen
immer
immer
mehr
mehr
von
von
diesen
diesen
Institutionen
Institutionen
für
für
uns
uns
beanspruchen
beanspruchen
und
und
sozusagen
sozusagen
einen
einen
Controlling
Controlling
Stake
Stake
drinnen
drinnen
behalten,
behalten,
durch
durch
unsere
unsere
Finanzierung
Finanzierung
eben.
eben.
Das
Das
geht
geht
nicht,
nicht,
das
das
funktioniert
funktioniert
nicht,
nicht,
das
das
macht
macht
keinen
keinen
Sinn.
Sinn.
Und
Dann ist
dann ist
natürlich
natürlich
auch,
auch
also
also
diese,
dieses
dieses
Outsourcing,
Outsourcing,
dieses,
dieses dislozierende Staates aus eigentlich Schlüsseltätigkeiten des Staates, was dann passiert in einer Gesellschaft und in einer Politik, das sehen wir in Georgien. Also wir sollten uns das schon auch ein bisschen als Warnbeispiel nehmen, worauf das hinauslaufen kann. Letztlich würde ich aber sagen, jetzt um diese derzeitige Krise zu lösen, Die derzeitige Lösung, die von Europa und den USA betrieben wird, ist eben dieses Feiglingsspiel. Das ist so ein Armdrücken. Wer wird es gewinnen? Wer schaut als Erster weg? Wer gibt als Erster nach? Das ist nicht klug und das ist sehr gefährlich und sehr unverantwortlich. Und ehrlich gesagt, das brauchen wir nicht. Wir können hier auf Augenebene verhandeln und uns wirklich gegenseitig zuhören. Das wäre viel besser. Ich finde dieses auf Teufel komm raus, ich finde das erstens unnötig und gefährlich, aber ich sehe auch gar nicht, wir haben überhaupt kein Mandat dafür.
Ja. Verstehe. Vielen Dank, Almut. Nochmal der Artikel, die georgische Demokratie krankt nicht an seiner Nähe zu Russland, gibt es zu lesen auf www.jacobin.de. Danke nochmal für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Danke ebenfalls.
Alright. Ich glaube, wir sind durch für heute. Vielen Dank an Almut für das spannende Gespräch und vielen Dank an euch für das Zuhören und für das Interesse zeigen. Jede Woche begrüße ich bei Jacobin Weekly einen Gast aus unserer erweiterten Jacobin Growth Familie, um über die spannenden gesellschaftlichen und politischen Themen der Woche zu sprechen. Damit noch mehr Menschen den Podcast mitbekommen, bitte gebt uns ein Like, viele Sterne in der Bewertung und abonniert unseren YouTube-Kanal. Das alles kostet nichts, aber er hilft dem Projekt ungemein. Und wenn du selber jemanden vorschlagen möchtest, den wir hier als Gast begrüßen sollten, schreib uns einfach einen Kommentar auf YouTube, Spotify oder Social Media. Ganz wichtig aber, wenn du noch mehr von diesem Podcast hören möchtest, wenn du weiteren neuen inhaltlichen Inhalten von Jacobin sehen möchtest und uns dabei unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du ein Print-Abonnent wirst. Denn nur unsere Abos geben uns die Ressourcen, um obendrauf all diese kostenlose Angebote zu schaffen. Einfach dem Link in der Description folgen oder im Browser eingeben www.jacobin.de/abo. Vielen Dank und bis nächste Woche.